egal wie groß ein Gottesdienstraum ist, wie viele oder wie wenige Menschen da sind, aber die ersten zwei Reihen sind immer frei, bis auf die, die aktiv dabei sind. Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. Lieben, wer von euch hat sich diese Woche schon richtig über jemanden geärgert? Vielleicht beim Einkaufen. Man steht an der Kasse, die Schlange ist kilometerlang. Ganz vorne kramt jemand im Portemonnaie nach den 1- und 2-Cent-Stücken, töttert noch mit der Kassiererin über das Abitur der Enkelin, die aber mit dem guten Abi Dachdeckerin werden möchte. Und dann zieht sie noch irgendwelche Kassenzettel aus dem Portemonnaie und kramt weiter und das dauert. Und in unseren Köpfen rattert sofort das Urteil. Muss das sein? Kann man sich nicht besser vorbereiten? Das macht sie bestimmt nur mit Absicht da vorne. Es erinnert mich leicht an Herbert Knebels Wursttheken-Schlange. Wer die Möglichkeit hat, mag es sich gerne heute Abend mal anhören. Oder im Straßenverkehr. Jemand nimmt einem die Vorfahrt und schleicht mit 30 km/h in der 50er-Zone. Unser Gehirn schaltet in Millisekunden auf Autopilot und liefert die passende Schublade. Was für ein Vollidiot. Führerschein wohl im Lotto gewonnen. Ja, wir Menschen lieben Schubladen. Sie sind ja auch so praktisch. Sie sparen uns das Denken. Wir sehen ein Verhalten, wir sehen ein Merkmal. Und zack, Aufkleber drauf, Schublade zu, Problem gelöst. Das Blöde ist nur, Menschen passen selten komplett in Schubladen. Und wenn wir sie da hineinstecken, sehen wir oft nicht mehr den Menschen, sondern nur noch das Etikett, was wir denen verpasst haben. Und genau darum geht es heute. Es geht um das Sehen. Und darum, was passiert, wenn wir die falsche Brille aufhaben. Und wir schauen uns dazu eine Geschichte an, die zwar vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, die aber so aktuell ist, dass sie eigentlich auch in der gestrigen Tagesschau hätte laufen können. Ich lese uns den Predigttext aus der Basisbibel vor, Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, damit dieser Mann blind geboren wurde? Er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern. Vielmehr soll an ihm sichtbar werden, was Gott tun kann. Wir müssen die Taten dessen vollbringen, der mich gesandt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr was tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Teig und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann sah er zu ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasch dich. Schiloach heißt übersetzt Gesandter. Der Mann ging hin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Stellt euch die Szene mal vor. Jesus und seine Jünger schlendern durch Jerusalem. Am Wegrand sitzt ein Mann, er ist blind und das schon von Geburt an. Für die damalige Gesellschaft bedeutete es, er hat keine Chance auf einen Job, keine soziale Absicherung. Er war darauf angewiesen zu betteln. Ein hartes, staubiges, demütiges Leben am Existenzminimum. Und was machten die Jünger, als sie ihn sehen? Packen sie das Frühstücksbrot aus und teilen es mit ihm? Fragen sie ihm vielleicht, wie es ihm geht? Nein. Sie starten eine theologische Diskussionsrunde über seinen Kopf hinweg. Und es ist schon fast peinlich. Sie reden über ihn, als wäre er gar nicht da oder als wäre er nicht nur blind, sondern auch noch taub. Sie fragen Jesus: Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Merkwürdige Frage. Wie soll ein Baby bitteschön im Mutterleib gesündigt haben? um blind geboren zu werden. Aber die Jünger waren Kinder ihrer Zeit. Damals dachte man streng ursächlich. Wenn es dir schlecht geht, musst du etwas falsch gemacht haben. Krankheit ist die Strafe Gottes für Sünde. Punkt. Und wenn nicht du, dann eben deine Eltern. Diese Logik war für die Jünger sehr bequem. Und warum? Weil es das eigene Gewissen beruhigt. Wenn der Blinde selbst an seinem Elend schuld ist, dann muss ich ihm ja nicht helfen. Dann ist das eben göttliche Gerechtigkeit. Dann kann ich erhobenen Hauptes an ihm vorbeigehen und mir einreden, dass bei mir ja alles super läuft, weil ich eben ein einständiger Kerl bin oder meine Eltern es waren. Aber kennen wir das nicht auch? Der Obdachlose da am Bahnhof, naja, hätte sich eben nicht betrinken müssen, sondern mal lieber eine Ausbildung gemacht. Die alleinerziehende Mutter, die mit dem Bürgergeld nicht hinkommt, tja, hätte sie sich halt mal den richtigen Mann ausgesucht. Im Zeitalter von Diskussionen um Dieter Nuhr hat das schon Geschmack. Der Kollege mit dem Burnout ist halt einfach nicht stressresistent und er sollte mal die Arschbacken zusammenkneifen. Es ist dieselbe alte Jüngerfrage in moderner Gewand. Wer ist schuld? Wir suchen einen Sündenbock, um uns selbst nicht mit dem Leid auseinandersetzen zu müssen. Wir erklären das Schicksal anderer zu ihrem persönlichen Versagen. Das ist super einfach. Aber es ist auch verdammt lieblos. Und wie reagiert Jesus? Ich liebe seine Antwort, denn er lässt sich überhaupt nicht auf diese theoretische Schulddebatte ein. Er schneidet sie eiskalt ab. Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern. Das gesamte theologische Kartenhaus der Jünger bricht zusammen. Jesus sagt, hört auf, nach hinten zu blicken. Hört auf, nach der Schuld zu graben. Das führt zu nichts, außer zur bitterer Verurteilung. Jesus stellt das Denken vom Kopf auf die Füße. Er fragt nicht, woher kommt das? Sondern er fragt, wozu führt das jetzt? Was können wir jetzt tun? Er sagt, vielmehr soll an ihm sichtbar werden, was Gott tun kann. Das bedeutet nicht, dass Gott den Mann extra blind gemacht hat, nur um später eine coole Show abziehen zu können. Das wäre dann ein ziemlich grausamer Gott. Nein, im Griechischen steht hier ein Sinnzusammenhang, der eher bedeutet, aber an ihm soll nun das Wirken Gottes offenbar werden. Jesus sieht in dem leidenden Menschen kein theologisches Problem, das man wegdiskutieren muss, sondern eine Gelegenheit zur Liebe, wo andere ein Hindernis oder einen Schuldigen sehen, sieht Jesus Raum für Gottes heilendes Handeln. Und dann tut Jesus etwas, das uns heute beim Lesen eher ein wenig befremdlich vorkommt. Er spuckt in den Boden, matscht daraus einen Teich und schmiert ihn dem Mann auf die Augen. Ganz ehrlich, wenn wir heute das in der Fußgängerzone erleben würden, würden wir zuerst das Ordnungsamt oder dann die Psychiatrie rufen. Aber im Altertum galt Speichel als Heilmittel. Jesus nutzte das, weil halt das da war. Er berührt den Mann, er geht auf Tuchfühlung, er scheut sich nicht vor dem Dreck, dem Staub und der Intimität dieser Begegnung. Er schickt den Mann zum Teich Schiloach, der Mann geht hin, wäscht sich und er kann sehen. Ihr Lieben, wir feiern diese Heilungshistorie oft als ein tolles Wunder von damals. Schön für den Mann. Aber was hat das mit unserem Sonntag am 2. August 2026 zu tun? Sehr viel. Denn wir leben in einer Zeit, in der das Jüngermuster wieder Hochkonjunktur hat. Wir leben in einer Zeit der Polarisierung, der Angst und der vereinfachten Antworten. Und das bringt uns direkt zu einem Thema, das viele von uns besorgt, wenn wir auf die politische Landschaft in unserem Land blicken. Die Erstarkung von rechtsextremen Kräften und das Erstarken eines völkischen, ausgrenzenden Denkens. Lass uns ganz nüchtern hinschauen. Was ist das Grundprinzip rechtspopulistischer und rechtsradikaler Rhetorik? Es ist exakt die Frage der Jünger, wer ist schuld? Wenn die Wirtschaft schwächelt, wenn die Wohnungen knapp sind, wenn das Gesundheitssystem krankt, dann liefert diese Ideologie eine herrliche Antwort. Die da, die Geflüchteten, die Migranten, die Ausländer. Es wird mit dem Finger auf eine Gruppe gezeigt. Es wird eine Schublade aufgemacht. Es wird behauptet, wenn wir die loswerden, wenn wir die abschieben, wenn wir die Grenzen dicht machen, dann ist alles wieder gut. Das ist genau der gleiche moralische Tunnelblick wie damals vor den Toren Jerusalems. Man blickt auf komplexe Probleme, weigert sich aber, den einzelnen Menschen in seiner Not zu sehen. Stattdessen stempelt man Menschengruppen ab. Man dehumanisiert sie, man spielt die Menschen gegeneinander aus. Der Ausländer ist dann kein Mensch mehr mit einer Lebensgeschichte, mit Ängsten, mit Talenten und Träumen, sondern er wird zum Problemfall, zur Gefahr, zur Belastung. Seit dem letzten Sonntag, dem Anschlag in Berlin, haben die Rechten ja Hochkonjunktur. Der Mann mit deutschem Pass und libanesischen Wurzeln fährt in eine Menschenmenge und tötet eine polnische Frau. Die Frau begleitete ihre Tochter zum Christopher Street Day, einer Feierlichkeit von Menschen, deren sexuelle Orientierungen und Lebensweisen von den Rechten verabscheut werden. Und verlassen wir aber das Hier und Jetzt und würden uns fragen, was würde Jesus dazu sagen? Ich glaube, Jesus würde uns ganz tief in die Augen schauen und sagen, ihr habt physische Augen, aber geistig seid ihr stockblind. Jesus hat sich zeitlebens geweigert, Menschen nach ihrer Herkunft, ihrem Status oder ihrer Zugehörigkeit zu bewerten. Er ist mit den verhassten römischen Zöllnern essen gegangen. Er hat mit der samaritischen Frau am Brunnen gesprochen, einer Ausländerin, mit der man eigentlich kein Wort wechselte. Ja, er hat auch den blinden Bettler berührt. Jesus bricht die Logik des Wir gegen die auf. Wenn wir als Christen heute den Mund aufmachen, dann können wir nicht in den Chor derer einstimmen, die Hass sehen, die Menschen in Klassen erster und zweiter Ordnung einteilen. Wenn in Talkshows und an den Stammtischen so getan wird, als sei die Würde des Menschen vom Pass oder von der Herkunft abhängig, dann müssen wir aufstehen. Denn in der Bibel steht ganz vorne, quasi auf Seite 1, dass jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Nicht nur der deutsche Staatsbürger, nicht nur der, der fleißig Steuern zahlt. Jeder, auch der Geflüchtete, auch der Bettler, auch der, der uns fremd ist. Und mein Lieblingswitz besteht aus einem Satz. Die AfD hat eine Arbeitsgemeinschaft Christen in der AfD. Wenn eine Partei wie diese AfD völkischen Nationalismus predigt, der Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft ausgrenzen will, dann steht das im Widerspruch zum Evangelium. Jesus Christi, das müssen wir in aller Klarheit und Sanftheit aussprechen. Wer Jesus nachfolgt, kann kein Rassist sein. Das schließt sich schlichtweg aus. Aber halt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht sofort in die nächste Falle tappen. Denn wenn wir jetzt mit den Fingern auf deren Wähler zeigen und sagen, das sind alles unverbesserliche Nazis, die sind schuld am schlechten Klima im Land, was tun wir dann genau? Wir machen die nächste Schublade auf. Wir haben quasi Tomaten auf den Augen. Wir fragen wieder, Rabbi, wer hat gesündigt? Die da drüben? Jesus fordert uns zu etwas viel Schwierigem heraus. Er fordert uns auf, auch die Menschen zu sehen, die aus Angst, Frust und Protest solche Parteien wählen. Warum tun sie das? Oft ist es die Angst vor dem sozialen Abstieg. Es ist das Gefühl, abgehängt zu sein, von der Politik nicht mehr gehört zu werden. Es ist die Sorge um die Zukunft der eigenen Kinder. Und ich bin ziemlich erstaunt. Ich bin ja gebürtiger Gelsenkirchener und bei der letzten Kommunalwahl hat diese besagte Partei einen sehr hohen Stimmenzuwachs bekommen. Ausgerechnet von den Personen, die eigentlich nicht diese Partei wählen dürften. Wenn wir diese Menschen einfach nur beschimpfen und moralisch verurteilen, heilen wir gar nichts. Wir spalten nur tiefer. Jesus hat den Blinden nicht verurteilt und er hat auch die Jünger für ihre dummen Fragen nicht verdammt. Er hat sie korrigiert und ihnen gezeigt, wie es besser geht. Was bedeutet das für uns im Alltag? Es bedeutet, dass wir den Tunnelblick ablegen müssen. Wenn wir am Küchentisch, beim Grillen, mit den Nachbarn oder auf der Arbeit mit Meinungen konfrontiert werden, die uns die Haare zu Berge stehen lassen, dann lasst uns nicht sofort die Du-bist-ein-Idiot-Brille aufsetzen. Versuchen wir, Jesus Blick einzunehmen, zuhören, statt sofort abzuverurteilen. Fragen wir nach, was macht dir denn konkret Angst? Oder warum denkst du so? Widersprechen, wo Menschenwürde verletzt wird. Wir müssen nicht jede menschenfeindliche Parole schweigend schlucken, aber wir können sachlich und fest sagen, ich sehe das anders. Für mich hat jeder Mensch denselben Wert. Aber selbst da muss man aufpassen, wie man das sagt. Selbst aktiv werden. Jesus sagt, wir müssen die Taten dessen vollbringen, der mich gesandt hat, solange es noch Tag ist. Das ist ein Aufruf zum Anpacken. Statt uns im Internet über die politische Lage aufzuregen und wertvolle Lebenszeit mit wütenden Kommentatoren zu verschwenden, können wir im realen Leben den Unterschied machen. Geh hin und engagier dich. Hilf im Flüchtlingscafé mit. Bring dich in die Nachbarschaftshilfe ein. Lade den einsamen Nachbarn auf einen Kaffee ein. Sei freundlich zu der gestressten Kassiererin. Das sind die Teig-auf-die-Augen-Momente. Da wird Gottes Liebe konkret, anfassbar und sichtbar. Und Gottes Liebe wird auch gleich konkret, wenn wir gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Genau dieser Vers beschreibt die Grundstimmung, die wir während des Abendmahls haben sollten. Wir als Menschen zählen und alles Weitere ist egal. Der blinde Mann in unserer Geschichte wusste am Anfang wahrscheinlich gar nicht, wer Jesus überhaupt war. Er hat ihn nicht einmal darum gebeten, geheilt zu werden. Jesus hat die Initiative ergriffen. Er hat ihn einfach gesehen. Und das ist die beste Nachricht des Tages. Jesus sieht auch uns. Er sieht unsere blinden Flecken. Er sieht unsere Ängste, unsere Vorurteile, unsere heimlichen Schubladen, in die wir andere stecken. Er sieht unsere Sorge vor der Zukunft. Und er kommt nicht mit dem moralischen Zeigefinger, um uns eins überzubraten. Er kommt und sagt, komm, lass mich dir die Augen auswaschen. Lass dir die Tomaten von den Augen nehmen. Ich schenke dir einen neuen Blick. Ein Blick, der nicht nach Schuldigen sucht, sondern nach Möglichkeiten zu helfen. Einen Blick, der im Fremden nicht die Bedrohung sieht, sondern den Nächsten. Einen Blick, der voller Hoffnung ist, weil wir wissen, am Ende siegt nicht der Hass, nicht die Spaltung und auch nicht die Angst. Am Ende siegt das Licht, denn Jesus Christus ist das Licht der Welt. Lasst uns in diesem Licht wandeln. Lasst uns dieses Licht in unsere Stadt, in unsere Familien, ja, auch in die politischen Diskussionen tragen. Mit viel Liebe, einer gesunden Portion Mut und, wo es nötig ist, mit einem humorvollen Lächeln über unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.